Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war vor etlichen Jahren, ich denke 1988, als unsere Mitbürgerin, die eben genannte Elli Trautwein, mich wegen einer historischen Sache gebeten hat, sie in ihrem Haus am Marktplatz zu besuchen. Sie wollte mir Dinge zeigen, die ihr Vater Gottlieb hinterlassen hatte. Der war mir, obwohl bereits 1953 verstorben, wohl bekannt aus der Gerbergasse, wo ich aufgewachsen bin und wo er uns Kinder damals ab und zu im Auto hat mitfahren lassen. Besagter Gottlieb Trautwein war nach Paul Wolber, die Namen möchte ich einfach nennen, nach Paul Wolber und Waldemar Korndörfer 1946 der dritte Schildacher Bürgermeister in der Nachkriegszeit. Ihm folgte Martin Fritz, auf Schildacherisch der Fritzemarte, der erste Sozialdemokrat in diesem Amt. Was aber, um wieder an den Anfang zurückzukommen, was wollte Elli, ich lebte damals in Freiburg, mir Besonderes oder Spannendes zeigen? Wir stiegen zusammen im Haus Marktplatz 9 auf die obere Bühne hinauf, wo unter den Ziegeln ein dickes Paket hing. Als wir es öffneten, kam ich aus dem Staunen, ehrlich gesagt, nicht heraus. Ein Gebilde aus schwarz-rot-goldenem Stoff mit dem Reichsadler auf der einen und der Inschrift Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold-Schildach auf der anderen Seite. Dann zog Elli noch einen Band aus dem Regal, der sich als das handschriftliche Protokollbuch dieser Ortsgruppe entpuppte, mit Einträgen von 1927 bis 1933. Einträge, Annelies, von deinem Vater, der hat's geführt. Ich muss gestehen, dass ich selten eine solche Sternstunde hatte wie damals. Ich geriet dabei in ein ganz neues historisches Feld und ich staunte, dies in meiner Heimatstadt, von der ich weder wusste, noch es ihr auch zugetraut hätte, nämlich, dass hier eine hochpolitische Gruppierung aus der Weimarer Republik existierte, der ersten deutschen Demokratie, entstanden bekanntlich 1819 in Krieg und in Revolution und geendet 1933. durch Hitler. Gegen dieses Ende stemmten sich damals viele. Bürgerliche Demokraten, Sozialdemokraten, Gewerkschaften, auch das Reichsbanner war bekannt. Im Studium hat man so etwas mal gehört. Es war bekannt, aber eher als Organisation von Großstädten, von mittleren Städten, Berlin, Hamburg, Dresden, werden da immer wieder genannt, Bremen, im badischen Mannheim, Freiburg, Offenburg, Lahr. Doch auch hier in Schildach erzählt, muss ich sagen, hatte davon nie jemand. Thema war, als man jung war, hier in Schildach immer der Krieg, der Zweite Weltkrieg, und das davor kam eigentlich nie zur Sprache. Und jetzt auf der Bühne bei der Elli nicht nur ein stattliches Symbol in Form eines Banners, sondern wie gesagt auch schriftliches, das erst einmal studiert werden musste, wobei dein Vater sehr gut leserlich geschrieben hat. Ich fand viele Namen von Schildachern, die mir vertraut waren. Der vorhin schon erwähnte Fritzemarte, Weber, Johann Lutz, Maurer, Fritz Dingern, Abraham Aberle, Metalldrücker, Karl Weck, Friseur, Fritz Fieser, Briefträger, alles SPDler. Sodann Karl Kimmich, Kaufmann, Oskar Fröhlich, Prokurist, Wilhelm Wolber, Gipsermeister, alle in der DDP, der Deutschen Demokratischen Partei, also Liberale wie Gottlieb Trautwein auch. Außerdem Josef Bächle und überraschenderweise, ich muss es sagen, ich wusste es nicht, Thomas Harter, mein Vater, der mir davon, von dieser Mitgliedschaft nie erzählt hat. Sie, Bächle, mein Vater, sie waren katholisch im Gesellenverein und im Zentrum der Partei der damaligen Katholiken. Und das sind die genannten, das sind nur einige der 73 Namen in einer Liste von 1933, deren politische Ausrichtung mir der vor zwei Jahren verstorbene Fritz Dinger noch angegeben hat. Sonst wäre es schwer gewesen, ein erstes Ergebnis zu finden. Das erste Ergebnis wäre die parteipolitische Mischung dieses Reichsbanners, die Mischung aus SPD, liberaler DDP, das wäre heute in etwa die FDP, damals DDP, und dem katholischen Zentrum, bei der übrigens die SPDler, also laut Liste alles Arbeiter und kleine Beamte, doch mit 80% überwogen. Gefolgt von etwa 11% Bürgerlichen, das waren Handwerker, Werkmeister, Kaufmann. Aber auffällig ist, dass die Schildacher Industriellen und die Geschäftsleute fehlten, sodass das Reichsbanner in Schildach eigentlich ganz SPD-dominiert war. Nur 9%, es gab ja auch nicht viel mehr, waren Katholiken. Geboren waren die Leute von dieser Liste von 1933 meist in den 1880er, 1890er Jahren. Im Weltkrieg waren sie meist Soldaten gewesen und standen jetzt in dieser Zeit um 1930 im sogenannten besten Alter. Kommt zu einem zweiten Punkt. 10 Punkte sind es. Wenn ich also nachher beim 9. angekommen bin, dann haben Sie das Gefühl, dass es dann bald mal enden wird. Was aber hatte Sie bewogen, sich über Ihre Parteigrenzen, die waren damals sehr viel strikter, als wir es uns heute vorstellen können, sich über Ihre Parteigrenzen hinweg zusammenzutun und gemeinsame politische Ziele zu verfolgen? Und dies unter dem heute doch etwas seltsam klingenden Namen Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Dieser Name kam aus Magdeburg, wo die Organisation 1924 gegründet wurde, ebenfalls aus dieser Dreiheit von Parteien, SPD, Liberalen und Zentrum, wobei dieser Name Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zugleich das Programm war. Die Fahne der Republik von 1918 zeigte nämlich genau dieses Schwarz-Rot-Gold und sie, die Republik, wollte man verteidigen gegen andere damalige politische Farben, Farben, die ihr, dieser Republik, den Kampf angesagt hatten. Anders kann man es nicht ausdrücken, ihr den Kampf angesagt hatten, das Rot der Kommunisten, sie kämpften für die Weltrevolution. Dann das Schwarz-Weiß-Rot der Deutschnationalen, die den Kaiser zurückhaben wollten. Und dann das Hakenkreuz der NSDAP, der Nationalsozialisten, die bei radikaler Demokratiefeindschaft und radikaler Judenfeindschaft eine Diktatur wollte, wobei sie Gewalt eingeschlossen haben als Mittel der Politik, wie der Hitlerputsch 1923 gezeigt hat. Und es wäre nun die zweite Erkenntnis für dieses Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Auch Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Schildach. Es war Teil einer reichsweiten Organisation genau zur Verteidigung dieser Demokratie. Aus der Revolution, wie gesagt, von 1918 hervorgegangen, sah sie sich von Feinden umzingelt, die sie radikal bekämpften und durch andere Staats- und Gesellschaftsmodelle ersetzen wollten. Die Rätediktatur, die Monarchie, der Führerstaat. Und dabei waren sie, alle die genannten, sie waren nicht zimperlich. Mit der Folge, dass politische Hetze, das Aufmärsche, das Straßenschlachten, das Aufstände und Putschversuche sowie Totschlag an der Tagesordnung waren. In starker Erinnerung bei uns ist immer noch die Ermordung von Matthias Erzberger 1921 drüben im Rentschtal. Man kann es nicht anders sagen, die junge Weimarer Republik war ernsthaft gefährdet und dagegen stellte sich nun das Reichsbanner mit der Devise, ich zitiere, diese Republik zu verteidigen und zu tragen, damit sie endlich zu einem Staat der deutschen Republikaner werde. Und dabei sah man, ich bin bei meinem dritten Punkt, dass die Mittel kaum andere als die der Gegner sein konnten. Rechts wie links agierten organisierte Großverbände, die Rotfrontkämpfer der KPD, der deutschnationale Stahlhelm, die Nazis der SA. Und so verstand das Reichsbanner sich ebenfalls als Kampfbund und gab sich paramilitärisch. Mit Uniformen, Fahnen, Musik, geordneten Formationen um seinerseits Stärke zu demonstrieren. Entsprechend gab es auch keine Frauen als Mitglieder, während das soldatische Gepräge die Kameradschaft von 1914-18 ansprechen und die Jugend mit ihrem Drang nach Aktivität locken sollte. Dies gelang auch. 1926 zählte das Reichsbanner an die 3,5 Millionen Mitglieder. In Gestalt der Schutzformationen schuf man auch eine eigene Elitetruppe. Diese, abgekürzt SchuFOs, betrieben Wehrsport, Schutzsport, sie machten Marschübungen, sie lernten Signaltechnik, Kleinkaliberschießen, Boxen und auch der Besitz von Pistolen war nicht ausgeschlossen. Und das ging nun über die Teilnahme an Saalschutz, an Feiern, an Aufmärschen und Kundgebungen, auch in unserem heutigen Gefühl, doch weit hinaus. Also keine Frage, dieses Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bereitete sich seinerseits auf einen Aufstand oder auf einen Putsch vor, bei dem es die staatliche Polizei, so war die Absicht, die staatliche Polizei hätte verstärken sollen. Wie aber, und das wäre mein vierter Punkt, wie aber ist dieser Funke der Republikverteidigung, wie gesagt, der in Magdeburg gezündet worden war, wie ist dieser Funke der Republikverteidigung in unser Städtchen Schildach hineingesprungen? Wie übrigens auch, eine Dame, ihren Herrn aus Schramberg, wie übrigens auch nach Schramberg und auch nach Hornberg, um die nächstgelegenen Reichsbannerorganisationen zu nennen. Genaueres darüber wissen wir leider nicht, außer der Notiz, dass die Gründung genau am 22. Mai 1926 erfolgte. Erster Vorstand war Wilhelm Bösch. Bösch war Werkmeister bei Karlin und Mitglied der liberalen DDP. Zweiter Vorstand, wichtiger Schildacher damals, Christoph Wolber, Postschaffner, also Briefträger, ich denke, ein Kollege von deinem Vater, der Christoph Wolber wohnte am Schlossberg oben, Postschaffner und Sozialdemokrat. Kassierer, der schon genannte Gottlieb Brautwein, DDP. Schriftführer, Fritz Fieser, Briefträger und natürlich SPD-Mitglied. Und er führte das jetzt schon ein paar Mal erwähnte Protokollbuch. Und darin vermerkte er, ich zitiere, dass es Fritz Höhn zu verdanken war, dass in Schildach ein Reichsbanner gegründet wurde. Er sorgte dafür, so das Protokoll, dass die edle Sache zustande kam. Besagter Fritz Höhn war Platzmeister auf der Unteren Säge und verstarb bereits 1955. Weshalb Fritz Höhn nun diese Gründung bei uns initiierte, hängt vielleicht, das ist aber nur eine Vermutung oder eine These, hängt vielleicht mit folgendem Ereignis zusammen. Im April 1924 erschien in der Zeitung im Kinzigtäler die Anzeige einer deutschen Partei im völkisch-sozialen Block mit der Adresse Schildach, Schenkenzellerstraße 28. Und diese deutsche Partei im völkisch-sozialen Block war nichts anderes als der Tarnname der damals verbotenen NSDAP. Die hat also bereits 1924 hier in Schildach bei uns zum ersten Mal auf sich aufmerksam gemacht. Was liest man in dieser Anzeige? Abschaffung der Judenherrschaft, Sammlung aller Deutschen auf völkischem Boden. Todesstrafe für Wucherer, Todesstrafe für Schieber. Und bei den entsprechenden Wahlen im Mai 1924 bekam dieser völkisch-soziale Block, also die NSDAP, in Schildach auf Anhieb 138 Stimmen, genau 15,4%, und in Lehngericht 63 Stimmen, und das wären 25% sogar gewesen. Und genau das, so meine Vermutung, könnte bei Fritz Höhn und bei der hiesigen SPD den Alarm ausgelöst haben und die Gründung des Reichsbanners veranlasst haben. wobei dann dieser NS-Spuck bis 1901, bis 1930 hier dann aber schon wieder verschwunden war. Ich darf mich gerade mal schnell ein bisschen erfrischen und komme dann gleich zu meinem fünften Punkt. Nun also gab es in Schildach ein Reichsbanner seit 1926 am 22. Mai, zu dessen Tätigkeit wir jetzt einfach interessehalber mal in dieses Protokollbuch schauen können. Ich lese vor. Original Fritz Fieser. Am 19. Februar 1927 fand im Rößle ein Werbeabend statt. Der Besuch, so schreibt er, hätte dürfen ein besserer sein, aber man muss der Zeit entsprechend zufrieden sein. Um 8:30 Uhr Eröffnungsmarsch und Prolog Heil dir, junge Republik, der von Fräulein Höhn voller Ernst vorgetragen wurde. Sie erntete reichen Beifall. Danach das Theaterstück Wenn das Reichsbanner wacht. Leiter Josef Hauer, Mitwirkende, es kommen einige Namen, Alter Schildacher, Andreas Brüstle, Matthias Bühler, Xavier Schoch, Wilhelm Summ, Karl Bombis, Fritz Füßer, hat auch Theater gespielt, und dann die Fräulein Höhn und Walz. Sie gaben sich alle Mühe, so schreibt er, dass es einen schönen Verlauf nahm. Sodann Vortrag von Professor Quenzer aus Kehl, ich konnte den nie identifizieren, vorne mit Q geschrieben, Vortrag Professor Quenzer aus Kehl. Er legte uns klar, das Banner Schwarz-Rot-Gold sei schon in früherer deutscher Geschichte die Reichsfarbe gewesen und er erzählte von damals bis zur heutigen Republik. Der Vortrag, so der Protokollant, der Vortrag war sehr lehrreich und alles hörte gern zu. Danach der Prolog Nie wieder Krieg, vorgetragen durch Matthias Bühler, stramm und schön mit starker Betonung. Es wurden 6 Neuaufnahmen gemacht. Zum Schluss sorgte unser Klavierspieler dafür, dass das Tanzbein noch in Schwung kam. Zitat Ende, Protokoll von 1927. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich meine, das ist sehr viel mehr als Vereinsmeierei, wie kürzlich jemand dazu meinte. Das ist politische Bildungsarbeit. Lehrreich war's, so Fritz Fieser. Zum anderen aber der Versuch, Schwarz-Rot-Gold auch emotional zu verankern, mit Aufführungen, mit Appellen. Sie sollten sich untereinander wohlfühlen. Man wollte Gemeinschaft über die Parteigrenzen hinweg, deshalb waren ja auch die Angehörigen mit dabei. Und wer könnte es ihnen verdenken, dass sie auch, und das ist nach jedem Protokoll eigentlich sehr schön zu lesen, dass sie auch die Gemütlichkeit pflegten mit Musik, mit Liedern, mit Tanz und, so Fritz Fieser, Stärkung der Lachmuskeln. Viele Witze wurden erzählt, schreibt er in einem Protokoll so schön. Und das, was ich eben geschildert habe, das blieb über die Jahre bis 1933, über die Jahre hinweg auch so. Besonders hat mich auch zum Beispiel beeindruckt, dass Christian Wolber, Wirt zum Heist, Ihnen, also den Kameraden, aus dem Antikriegsroman Im Westen nichts Neues vorgelesen hat. Beeindruckt hat mich, dass die Abende immer mit dem Reichsbannergruß Frei Heil endeten, und dass immer wieder einer aus der Gruppe aufstand und einen Zuruf machte. Das kennen wir, denke ich, heute gar nicht mehr. Kämpft für die Republik. Der andere hat gerufen, seid Republikaner des Herzens. Der dritte steht treu auf eurem Posten. Und das ist das Schöne, dass wir das Protokollbuch haben, weil wir da in das Innenleben, wie es da funktioniert hat, in dieser Gruppe, denke ich, sehr hautnah Einblick gewinnen. Höhepunkt der hiesigen Ortsgruppe Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Schildach, war die Bannerweihe im Juli 1929, mein 6. Punkt. Diese Bannerweihe dauerte 2 Tage und da wurde alles aufgeboten, was die damalige Festkultur so hatte. Zapfenstreich, Festbankett, Böllerschüsse morgens um 5, Morgens um 5 wurden alle geweckt, Gottesdienst, Gefallenenehrung, Festzug mit über 500 Teilnehmern. Reichsbannergruppen aus ganz Südbaden, gefunden habe ich die Städte Freiburg, Baden-Baden und Villingen, marschierten unter Trommeln und Pfeifen in Viererreihen durch unser Städtchen. An der Spitze der badische GAU-Vorsitzende Dr. Helfenstein aus Mannheim und der Freiburger Kreisführer Dr. Kunzemüller. Von den hiesigen Vereinen waren die Eintracht, also der Männergesangverein, die Sanitätskolonne, der Arbeiterratverein, der Kraftsport und der Turnverein dabei. Die Musik, die Festmusik kam aus Vorderlehngericht. Festdamen in weißen Kleidern und Lehngerichter Trachtenmädchen trugen das zu enthüllende Banner zum Turnplatz. Hier sprachen dann Bürgermeister Ludwig Wolpert und Dr. Kunzemüller aus Freiburg. Dieser Dr. Kunzemüller brachte dann das ganze politische Credo, wie ich es nennen möchte, des Reichsbanners zur Entfaltung. Er warb für die Versöhnung mit den Feinden des Weltkriegs. Der Erste Weltkrieg ging ja in der Publizistik, in der Parteipolitik sozusagen immer noch weiter. Endlich eine Stimme, sich mit den Feinden des Weltkriegs, vor allem mit den Franzosen, zu versöhnen. Akzeptieren des Versailler Vertrags. Der Versailler Vertrag, der als große Katastrophe angesehen wurde, der aber auch Chancen hatte, Chancen, dass man ihn auch wieder mindern kann. Dafür hat man sich eingesetzt. Und dann sprach Kunzemüller eben auch von dem Kampf gegen die politische Rechte, der er vorgeworfen hat, uns wörtlich 1914 ins Unglück geführt und jetzt eben eine maßlose Agitation gegen diese Republik von Weimar zu betreiben. So dann, ich gehe weiter in der Schilderung dieses Festes, enthüllte der GAU-Vorsitzende das Banner, wie er sagte, als Symbol der neuen Zeit und übergab es an Fähnrich Fritz Fieser. Der schwor, es zu schützen und zu tragen, zum Nutzen und zum Frommen unseres Vaterlandes. Ein Schwur übrigens, den dann Gottlieb Trautwein 1933, als die Nazis das Banner kassieren wollten, erfüllt hat. Diese Bannerweihe war ein voller Erfolg. Das Festprotokoll hielt fest, ich zitiere, wir haben manche Sympathie erworben und den Gegnern Achtung abgetrotzt. Ja, Sympathie erwerben, dem Gegner Achtung abtrotzen. Damit ist das weitere Selbstverständnis des Reichsbanners angesprochen, die Wirkung nach außen. Mein Punkt 7. Sieht die Wirkung nach außen, stand bei uns Schilderern aber eher im Hintergrund, wegen der viel zu teuren Uniformierung, unsere Arbeiter konnten sich das einfach nicht leisten, auch fehlte das Spielchor, man rückte ja gern aus mit Pfeifen und Trommeln, man wollte immer, aber hat eben die Mittel nicht gehabt. Und dennoch, trotz dieser Handicaps, wurde auch auswärts von Schildach aus mitgemacht. 1929 waren sie in Mannheim beim dortigen Reichsbannertag. 1930 in Mainz bei der Rheinlandfeier, wo 20.000 Reichsbannerleute aufmarschiert waren. 1931 dann bei einer, wie es hieß, machtvollen Kundgebung in Schramberg. In Schildach selber war der Verfassungstag am 11. August die Gelegenheit, sich im Festzug zu zeigen und ihn durch Redner mitzugestalten. Auch hier, muss ich sagen, war unser Schildacher Städtle beispielhaft, da dieser Verfassungstag, vom Gesetz her nicht festgeschrieben, da dieser Verfassungstag in vielen anderen Kommunen nicht begangen wurde. In Mainz 1930 machten unsere Schildacher übrigens handfeste Erfahrungen mit dem Gegner, als sie in Rangeleien mit Stahlhelmern gerieten, wobei, schreibt Fritz Fieser, zwei Kameraden verletzt wurden. Martin Fritz schlug daraufhin vor, aktiver zu werden. Wir müssen aktiver werden. Und er schlug vor, sonntagvormittags auf den Kuhberg zu marschieren, Leibesübungen zu machen und Griffe zu üben. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Fritz Maria selber bei den Ringern. Er wurde dann auch Technikleiter vom Schildacher Reichsbanner und absolvierte eine Schufo-Ausbildung, da habe ich vorhin kurz darüber erzählt. Und bei dieser Schufo-Ausbildung war auch Georg Trautwein, Stefan Gottlieb, Bachstraße und Karl Bombis mit dabei. Martin Fritz wurde dann Saalschutzführer. Dafür hat er sich dann als einziger, soviel ich weiß, auch eine Reichsbanner-Uniform angeschafft. Wir sehen ihn nachher im Foto. Und Einsätze hatte er übrigens immer wieder in Schramberg. Und gleichzeitig, nach diesen Erfahrungen in Mainz, gab es einen Appell des Vorstands. Ich zitiere: Die Zeit verlangt, dass sich das Reichsbanner aktiver einstellt als bisher. Und Christian Wolber zum Heist richtete, so das Protokoll, zu Herzen gehende Worte an alle, tatkräftiger zusammenzuarbeiten. Denn 1931 war kein rosiges und das kommende Jahr wird noch schlechter werden. Deshalb heißt es, festhalten an dem, was wir errungen haben. Besser, meine sehr verehrten Damen und Herren, hätte man die Zeitumstände, die damaligen Zeitumstände nicht beschreiben können. Hier nur wenige Stichwörter. Die Weltwirtschaftskrise mit immer mehr ansteigender Massenarbeitslosigkeit, die verfehlte Deflationspolitik von Reichskanzler Brüning, das Anwachsen der extremen Parteien, der KPD links und der NSDAP rechts, die sogenannte Katastrophenwahl von 1930, die ein mehrheitsunfähiges Parlament in Berlin im Reichstag hinterließ. Und diese Ereignisse, klar, schlugen sich auch im Schildacher Reichsbanner nieder, mein achter Punkt. Ein Ausflug wurde abgesagt, ebenso ein Familienabend, da, so die Begründung, eine große Zahl unserer Kameraden arbeitslos geworden ist. Dafür beteiligte man sich an der Winternothilfe. Man hat hier zusammen gesammelt, um eben so und so viele Familien in Schildach über den Winter zu bringen, Einsatz des Reichsbanners, während Gottlieb Trautwein dann den Aufbau, nächstes Stichwort, der Eisernen Front betrieb. Die Eiserne Front, eine Erfindung des Jahres 1932, war ein Bündnis aus SPD, Gewerkschaften und Reichsbanner, ein nochmaliges Bündnis zur Abwehr der Nazis. Gottlieb Trautwein organisierte einige Veranstaltungen dieser Eisernen Front, doch, so notierte er, habe ich die bittere Erfahrung machen müssen, dass das bürgerliche Lager, so schreibt er, dem er selber angehörte, dass das bürgerliche Lager sich nicht mehr bekennen möchte. Bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 war das dann auch sehr deutlich. Auch in Schildach hat sich damals der gewerbliche Mittelstand der NSDAP zugewandt und sie mit 380 Stimmen, 32% gegen 294 für die SPD, 95%, zur stärksten Partei gemacht. 1932 32% NSDAP, SPD nur noch 25. Die durch die Inflation 1923 und jetzt aktuell durch die Weltwirtschaftskrise gebeutelten Handwerker und Geschäftsleute ließen die Demokratie im Stich. Keiner hat es besser ausgedrückt, wie Gottlieb Trautwein am Marktplatz 9 in sein Tagebuch geschrieben hat. Ich zitiere: Das Bürgertum fehlt und überlässt dem Arbeiter den Schutz der Republik. Punkt, Zitat, Ende. Ich habe in vielen historischen Büchern keinen so treffenden Satz gefunden wie den: Überlässt dem Arbeiter den Schutz der Republik. Hinweise darauf, was dann kommen sollte, war, im Protokollbuch ist die Klage festgehalten, die Klage, dass in den Wirtschaften in Schildach viel über das Reichsbanner geschimpft wird, vor allem von den Geschäftsleuten. Und dass zum Zweiten die NSDAP eine Veranstaltung nach der anderen hier abgezogen hat. In ihnen trat Gottlieb Trautwein als Diskussionsredner, immer wieder als Diskussionsredner auf, was ihm dann doch die Drohung einbrachte, So hat er es notiert. Wenn wir an die Macht kommen, wirst du 5 Meter höher aufgehängt als die anderen. Das war ein Engagement, ein Satz mit dieser Beschimpfung oder Drohung. Und gegen solche Drohungen stand in der Zeit dann nur noch dieses Reichsbanner, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, etwa 1931 bei besagter Kundgebung in Schramberg, wo den Faschisten erklärt wurde, dass, wenn sie glauben, die Deutsche Republik zu zertrümmern, sie sehen werden, dass die Arbeiterschaft endgültig aufgewacht ist. Man hat also auch von linker, auch von Reichsbannerseite natürlich eine sehr deutliche, fast auch kriegerische Sprache natürlich geführt. Und der Autor, der reichsbannerfreundliche Autor Fritz von Unruh, hat damals prophezeit, zitiere, dass wenn die Nazis die Arbeiterpartei ausschalten wollten, ein Generalstreik die Folge wäre. Gewerkschaften und Reichsbanner wären der Rückhalt des erbittertsten Widerstands. Selbst wenn Hitler die Reichswehr gewönne, Geschütze aufführte, er würde Millionen Entschlossener finden. Das war die Situation, die Kampfsituation in dieser Zeit, 1931-32. Er würde Millionen Entschlossener finden. Wir wissen, dass dem leider nicht so war. Und dass dies aber nicht bei uns, sondern in Berlin entschieden wurde. Stichtag ist der 20. Juli 1932 und dieser 20. Juli 1932 soll mein 9. Punkt sein. Das Ereignis dieses 20. Juli 1932 war der sogenannte Preußenschlag. Der Preußenschlag, der weniger bekannt ist als die sogenannte Machtergreifung ein halbes Jahr später. An jenem 20. Juli 1932 gab es nämlich einen Staatsstreich von oben. Staatsstreich von oben durch den Reichspräsidenten von Hindenburg und den damaligen Reichskanzler Franz von Papen, die ohne demokratisches oder rechtliches Verfahren die preußische Landesregierung absetzten. Preußen war damals nicht nur der größte deutsche Bundesstaat, von Königsberg bis Aachen reichend, sondern war eben auch SPD-regiert und war eine der großen Machtpositionen der Demokratie. Hinter diesem sogenannten Preußenschlag, also der Absetzung der demokratischen Regierung, standen deutschnationale Stahlhelm, ostelbische Großgrundbesitzer, Offiziere und Schwerindustrielle. Ziel war, die in ihren Augen untaugliche Demokratie in eine Präsidialdiktatur unter von Hindenburg überzuführen. Die Grundrechte wurden eingeschränkt, die Exekutive der Reichswehr übertragen, Proteste verboten, so wie Diktaturen eben ihre Macht bis heute zu festigen suchen. Und das war natürlich für die Demokraten nun exakt die Situation, für das Reichsbanner die Situation, um Widerstand zu leisten. Dafür waren sie ja da, Widerstand zu leisten und diesen Staatsstreich abzuwehren. Und sofort war in Preußen auch die Alarmmaschinerie des Reichsbanners in Gang gesetzt worden. Die Schufos eilten zu den Sammelplätzen. Die Gewerkschafteten warteten auf die Ausrufung des Generalstreiks. Zehntausende Reichsbannermänner wollten die preußische Polizei gegen die Reichswehr verstärken. Doch blieben die entsprechenden Befehle, die Befehle der SPD-Führung und die Befehle der Reichsbannerführung, dazu aus. Historiker sprechen von der schwarzen Stunde der Republikverteidiger, denen die Passivität ihrer eigenen Führung, die eben nicht die Befehle gegeben haben, die ihren eigenen Leuten, ihrer eigenen Organisation das Rückgrat gebrochen habe. Heinz Kühn, Ihnen bekannt, später Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, SPD-Mann, schreibt in seine Erinnerungen: Wo blieb der Widerstand? Wir warteten ungeduldig. Die Hundertschaften waren in Bereitschaft, aber wir hofften vergebens auf das Losungswort. Noch in der Nacht vergrub ich meine Pistole im elterlichen Garten. Nun war alles aus. Und auf der anderen politischen Seite höhnte Josef Goebbels. Ich zitiere: Man muss den Roten nur die Zähne zeigen, dann kussen sie. Jetzt haben sie ihre Stunde verpasst. Die kommt nie wieder. Und tatsächlich standen damals die SPD wie die Reichsbahner Führung vor der Entscheidung, zum Widerstand aufzurufen, damit aber einen Bürgerkrieg zu riskieren, bei dem die eigenen Leute gegen die Macht, bewaffnete Macht der Reichswehr gestanden wären. Auch hätten, so die Überlegung, bei der großen Arbeitslosigkeit die Gewerkschaften wohl einen längeren Streik kaum durchgestanden. Hat man also doch verantwortlich gehandelt und die Arbeiter vor einem Blutbad bewahrt? Oder gab es doch Chancen zum Aufhalten der undemokratischen Entwicklung? Andersherum wäre die Verteidigung der Republik nicht doch das Gebot der Stunde gewesen, auch wenn man liest, was Goebbels damals dazu notiert hat. Damen und Herren, so oder so, die Entscheidung fällt schwer. Klar ist, der Opfergang der deutschen politischen Linken wurde damals nur aufgeschoben und durch den Verzicht an diesem 20. Juli 1932 nicht verhindert. Was damals aber passierte, war, dass die Treuesten der Treuen den Mut verloren und ihr Kampfgeist gebrochen wurde. Und so waren sie dann am 30. Januar 1933, als die Demokratie endgültig in die Hände ihrer schärfsten Feinde geriet, mental und auch politisch nicht mehr in der Lage, dieser sogenannten Machtergreifung noch einmal zu begegnen. Die erste Verbots- und Verfolgungswelle der Nazis traf sie dann auch nacheinander. Zuerst die KPD, dann das Reichsbanner, dann die Gewerkschaften und dann die SPD. Wie aber, so mein letzter und zehnter Punkt, wie aber hat das Schildacher Reichsbanner diese Ereignisse verarbeitet? Dazu haben wir leider keine Nachrichten, da hat er nichts aufgeschrieben. Dazu nur, dass endlich auch die Schildacher eine Schützenabteilung bekommen sollten. Man wollte also jetzt auch in Schildach anfangen, ja, schießen zu lernen, banal gesagt, vielleicht Soldaterlis zu spielen. Als man dies am 5. Februar 1933 beschloss, in Schildach auch beschloss, hatte sich, wie gesagt, die Situation aber nochmals grundlegend verändert. An besagtem 30. Januar war ja das Amt des Reichskanzlers an Hitler übertragen worden und der löste als erstes das Parlament, den Reichstag, auf. Wahlen, Neuwahlen sollten am 5. März stattfinden und dort wollte Hitler die Volksmehrheit und die parlamentarische Mehrheit sozusagen demokratisch erringen. Und dieses Ereignis des 30. Januar war dann doch nochmals auch bei uns Anlass für Demonstrationen. In Hornberg, habe ich gelesen, hat das Reichsbanner einen nächtlichen Schweigemarsch gemacht, am selben Abend, als in Berlin die Nazis an diesem 30. Januar eben jubelnd durchs Brandenburger Tor gezogen sind. Am 6. Februar, immer wieder Schramberg, es hat sich also gelohnt zu kommen, am 6. Februar veranstaltete die Eiserne Front in Schramberg eine Kundgebung auf dem Rathausplatz. 2500 Personen demonstrierten machtvoll, wie es hieß, für die Einheit der Arbeiterklasse, ich zitiere weiter, gegen die faschistische Reaktion. Ich möchte aus Sympathie zu unseren Schildachern einfach davon ausgehen, dass die auch dort dabei gewesen waren. Ansonsten gab hier bei uns Gottlieb Trautwein den Kurs für die nächsten Wochen vor. Das Augenmerk, so schreibt er, sei auf diese Wahlen am 5. März zu richten. Wann immer müssen wir für die republikanischen Parteien werben, denn, so Gottlieb Trautwein, vom guten Gelingen dieser Wahl hängen das Wohl und Wehe der Republik ab. so politisch klar blickend diese Sätze waren. Also wir müssen in diesen Wahlen es nochmal riskieren, nochmal zeigen, wer die Mehrheit in diesem Land hat. So politisch klar blickend diese Sätze waren, so sehr sollte auch Gottlieb sich täuschen. Er hatte nämlich keinen Gegner vor sich, der sich an dieselben, nämlich demokratischen Spielregeln hielt, sondern der diese mit List, Tücke und Gewalt außer Kraft setzte, mit dem alleinigen Ziel der Alleinherrschaft. Und es war ein großer Irrtum aller Demokraten bei uns damals zu glauben, dass Hitler freie Wahlen zulassen und die Macht wieder aus der Hand geben würde. Und so kam es auch. Die sogenannte Brandverordnung vom 28. Februar 1933 setzte die staatsbürgerlichen Rechte außer Kraft. Ein fairer demokratischer Wahlkampf war überhaupt nicht mehr möglich. Die Nazis beherrschten Straßen und Säle, anderen Parteien wurden die Kundgebungen untersagt, nicht selten blühten Terror und Gewalt. Und dies musste auch Gottlieb Brautwein erleben. Seine Plakate, die er bei uns im Städtle aufgehängt hat, wurden abgerissen. Im Briefkasten, Marktplatz 9 Briefkasten, fand er eine Warnung der SA Schildach. Wir werden sie uns nachher im Bild anschauen. Politische Treffen, Zentrum, DDP, SPD waren nur noch in Privatwohnungen möglich. Öffentliche Kundgebungen nicht mehr, keine Lokale, keine Säle. Draußen herrschen die Schlägertrupps der SA und wer sie geschützt hat, war die Polizei. Entsprechend fiel dann auch das Wahlergebnis aus. Von 1266 Schildhachern wählten 514 die NSDAP, knapp 41%, aber 314 die SPD, 25%, und 136 11%. Also die Linken haben doch 35% zusammen, NSDAP aber 41%, und die 41 Schildacher Prozent waren doch noch ein paar weniger als auf Reichsebene, wo Hitler dann 44%, knapp 44% eingeheimst hat. Diese 44% aber ermöglichten ihm zusammen mit den Deutschnationalen das Regieren. Er hatte eine Mehrheit und aus dieser Mehrheit hat er dann unsere Republik von Weimar in seine eigene, in eine totalitäre Diktatur verwandelt. Und in dem Moment sind nun auch aus Schildach erste Proteste zu melden. Am Vorabend der Wahl malten 4 Kommunisten in einem halsbrecherischen Unternehmen ihr Symbol von Hammer und Sichel auf den Hohensteiner Felsen. Und am Tag nach der Wahl holte Gottlieb Brautwein vom Städtlebrunnen die Hakenkreuzfahne herunter, die die Schildacher Nazis dort zur Feier ihres Wahlsiegs dort angebracht hatten. Und schon aber gab es erste Verbote in den Ländern, erste Verbote des Reichsbanners, was dann, ich komme langsam zum Ende, was dann unseren Vorstand am 12. März 1933 hat handeln lassen. Er beschloss die sofortige Auflösung der Ortsgruppe, er beschloss die Vernichtung der Fahne und die Verteilung des Vermögens an die Mitglieder. Jedes Mitglied, auch mein Vater, erhielt 2,40 Mark, hat es unterschrieben, zusammen mit der Mahnung, die Mahnung hat Gottlieb Brautwein verfasst, behaltet im Herzen das Banner Schwarz-Rot-Gold, bleibt der Republik im Herzen treu. Dies war dann die schmerzhafte, aber doch ehrenvolle Selbstaufgabe, bevor ein Verbot die Mitglieder der polizeilichen Willkür der neuen Machthaber aussetzen konnte. Diese, die neuen Machthaber, waren damit jedoch nicht zufrieden, sondern sie wollten Rache. In der Nacht vom 19. auf den 20. März drangen Polizei- und SA-Männer bei Fritz Fieser, in der damals schon im Hinterstädtle gewohnt, bei Fritz Fieser und bei Gottlieb Brautwein in die Häuser ein, auf der Suche nach dem schwarz-rot-goldenen Banner. Während sie bei Fritz Fieser oder bei Fiesers die Stange fanden, erklärte Gottlieb, dass die Fahne im Heizkessel der Firma Karlin verbrannt worden sei, was der Gendarm Kücherer, in älterer Schildacher kennen den noch, den Gendarm Kücherer, ihm gerade nochmal abgenommen hat. Ins Tagebuch aber notierte Gottlieb, wie er die Situation der sogenannten Machtergreifung Hitlers empfand. Ich zitiere: Willkür, Rechtlosigkeit, Verlust der Grundrechte. Das deutsche Volk wird bald einsehen, dass die Freiheiten demokratischer Regierung nicht wieder einbringbar sind. Zitat Ende. Ich kenne, ich muss es sagen, kaum ein besseres Zeugnis als das, was der Sieg der Nazis für die damaligen Menschen bedeutete und meine oder beklage, dass viele es nicht so wie Gottlieb Trautwein in Schildach gesehen haben. Zugleich hat sich auch der Satz der Reichsbanner Gründer von 1924 aus Magdeburg bewahrheitet. Ich zitiere: Die Republik wird stehen, solange es ein starkes Reichsbanner gibt. Die Republik aber wird aufhören zu bestehen, wenn wir nicht mehr da sind. Ende März zogen die Schildacher Nazis dann auf den Schlossberg, um die Fahnen des alten Systems, wie sie es nannten, einige haben sie doch zusammengebracht, um die Fahnen des alten Systems zu verbrennen. Zu ihrem Ärger fehlte das Reichsbanner, das ist ja bekannt, auch nicht vernichtet, sondern gut aufbewahrt war. Gottlieb Trautwein hatte den Mut, es zusammen, wie am Anfang gesagt, mit dem Protokollbuch zu verstecken, in der Hoffnung, beides, Banner und Protokollbuch, über die Diktatur und für eine neue Demokratie zu retten. Er selber verstarb darüber als Bürgermeister der Stadt Schildach und, wie am Anfang berichtet, erinnerte seine Tochter Elli sich an dieses Vermächtnis und stellte die Unterlagen mir damals zur Verfügung. Heute befinden sie sich im Schildacher Stadtarchiv bzw. im Museum am Markt, Museum im ersten Stock, in einem Schrank, den man aufmachen kann, wo vor allem das 1929 geweihte und 1933 unter Gefahr versteckte Banner als seltenes geschichtliches Dokument aus schwerer, aber auch mutiger und kämpferischer Zeit zu sehen ist. Ja, meine Damen und Herren, wie es so schön heißt, sollte man aus der Geschichte auch lernen. Und da wir bei einer Veranstaltung der SPD sind, möchte ich zum Schluss doch noch einen der bedeutenden Männer dieser Partei zitieren, der auch Reichsbannerführer war, nämlich in Stuttgart, ich meine Kurt Schumacher. Kurt Schumacher rechnete 1932 im Reichstag mit den Nazis ab. Er nannte ihre Agitation, ich zitiere, einen dauernden Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Er meinte das so, diesen Schweinehund nicht zu überwinden, sondern ihn und seine niederen Instinkte herauszulassen. Ich denke, so meine, dass Schumachers Satz bis heute gültig ist, wenn es um diesen Schweinehund geht, der sich mit Hass und Hetze, Fanatismus und Feindschaft, mit völkischer und rassistischer Abgrenzung erneut bereit zu machen versucht. Und Schumacher fuhr fort 1932: Dem Nationalsozialismus ist in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen. Zitat Ende. Man sagt zwar, gegen Dummheit sei kein Kraut gewachsen, aber aufpassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine ich, müssen wir schon im Sinne des damaligen Reichsbanners, damit die demokratischen Werte nicht nochmals in den Unrat der Nazis und in ihre politische Dummheit geraten. Meine Schlusssätze, vielen Dank. Wir schauen uns jetzt noch einige Bilder an. So, was Sie jetzt schon immer vor sich hatten, das heißt Franz Schwarz-Rot-Gold hat sich sein eigenes schönes Briefpapier eben geschaffen. Ich brauche es weiter nicht zu erläutern, gehen einfach jetzt Markus ein Stück weiter und sind Marktplatz 9, sollte jetzt kommen, jenes Haus, wo ich damals mit der Elli, und die Elli haben mich da noch mal fotografieren können. Das funktioniert jetzt nicht so gut. Also sitzt sie hier am Fenster auf dem Marktplatz raus, wo wir ganz auf die obere Bühne sind. Und da hing unterm Dachziegel dieses Paket. Nächstes Bild, das wir dann ausgepackt haben. Ich weiß es nicht, was Vorder- und was Rückseite ist. Behaupte einfach, dass die Vorderseite Schwarz-Rot-Gold, die deutschen Farben und der Reichsadler der Weimarer Republik. Die andere Seite dann mit der Inschrift Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Schildach im Schwarzwald mit dem Schildacher Stadtwappen. Wie neu ist diese Fahne damals aus diesem Paket herausgekommen, nachdem sie von 1933 bis 1988 da oben dann eingewickelt die Zeiten überdauert hatte. Nächstes Bild, besagtes Protokollbuch, so hat er geschrieben, Annelies. Also, Versammlung am 17. September 1932. Ich muss hier rüber, weil da was reinscheint bei Kamerad Christian Wolber Brauerei heißt. Zu dieser Versammlung waren erschienen Gau-Sekretär Scholz Mannheim und Kamerad Wilhelm aus Schramberg. Da haben wir wieder die Schramberger, mit denen hat man damals ein Bündnis gemacht, gegenseitiger Unterstützung. Es sind also sehr viele Seiten, die in dieser Art dann wiedergeben, was dieses Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold dann in seinen Versammlungen ja, verhandelt hat. Immer wieder erwähnt, Gottlieb Trautwein, der Vater von der Elli, er stammte übrigens, wie man in Schildach dazu sagte, aus dem Trautwein-Zweig des sogenannten Glaser-Adels. Sein Großvater war der legendäre Schiffer und Flößer Adolf Christoph Trautwein. Gottlieb selber ist 1892 geboren, wie vorhin gesagt, 1953 verstorben. Im Ersten Weltkrieg war er Funker im großen Hauptquartier beim Kaiser und als er den Kaiser die Funksprüche überbracht. Er hat dann nach dem Ersten Weltkrieg zusammen mit seinem Bruder Adolf, der war Gerbermeister am Schleifengrün, die väterliche Rotgerberei übernommen und die haben dann bis in die 60er Jahre eben dort Rot gegerbt noch, wobei Gottlieb für das Geschäftliche zuständig war, so hat die Elli mir das erzählt, hat die heute die Felle eingekauft, den Rindenhandel unter sich gehabt und kam so eben viel im ganzen Landkreis Wolfach damals herum. Politisch kam er in diese linksliberale Deutsche Demokratische Partei, die in Schildach übrigens von Fritz Karlin, Fabrikant, gegründet worden war. Und ihm, Fritz Karlin, folgte er 1927 als DDP-Vorsitzender und kam so eben auch in das Reichsbanner, wo er ja gleich im Vorstand war. Er hat, wie ich ja einige Male eben erwähnt habe, sehr politisch gewirkt, wurde dann 1933 mundtot gemacht, 1945 Krieg überlebt. 1945 sorgte er übrigens dafür, und ich denke, er gehört zu den bedeutenden Schildachern im 20. Jahrhundert, dass Schildach eben entgegen den Befehlen vom Ortsgruppenleiter nicht verteidigt wurde und dass Schildach also unversehrt den Franzosen übergeben worden ist. Er hat sich dann gleich ab 1946 wieder politisch betätigt, wurde Mitgründer der FDP in Südbaden. Er war übrigens für den Südweststaat, hat die Bildung des Landes Baden-Württemberg sehr betrieben und wurde dann 1946, damals hat der Gemeinderat den Bürgermeister noch gewählt, zum Bürgermeister gewählt, 1948 dann für 9 Jahre Bürgermeister, hatte dann 1951 einen Schlaganfall und ist 1953 verstorben. Also Gottlieb Trautwein, der eben, dem wir es überhaupt zu verdanken haben, dass wir wissen, dass es in Schildach dieses Reichsbanner gegeben hat und dem wir zu verdanken haben, dass diese beiden Dinge, Fahne bzw. Banner und eben auch das Protokollbuch, den Krieg und vor allem ja, den Nationalsozialismus überstanden hat. Damalige Zeitung, Kinsichter Ellen Wolfach, hat mal eine Schildacher Zeitung gehabt und hier haben wir sie die Notiz, 26. Mai 1926. In der vergangenen Woche wurde in Schildach eine Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet, in die sich sofort eine stattliche Anzahl von Mitgliedern eingetragen hat. Was war der Auslöser? Ich habe es vorhin gesagt, abgefunden in diesem Kinzig-Täler von 1924 im April diese Anzeige, was will die Deutsche Partei, Ortsgruppe Schildach, Schenkenzeller Straße 28, Sammlung aller Deutschen auf völkischem Boden, völkischer Boden also, nur die, die deutsch eben von der Rasse sind, Abschaffung der Judenherrschaft, Abschaffung aller anderen internationalen Strömungen, dazu gehörte zum Beispiel auch der Völkerbund, Änderung der Verfassung auf gesetzlichem Wege, da hat sich die NSDAP dann den sogenannten Legalitätskurs dann gegeben, nachdem der Putsch 1923 niedergeschlagen war, dann der gesunde Ausbau aller sozialen Fragen, was immer das heißt, Todesstrafe für alle Wucherer und Schieber und so weiter. Im deutschen Staate gibt es keine Proletarier und Bürger, sondern nur Volksgenossen, also das Ideal der Volksgemeinschaft. Deutsche wacht auf, hinein in die deutsche Partei, im völkisch-sozialen Block. Das sind die Anfänge der NSDAP in Schildach im Jahr 1924. Wer sich dahinter verbirgt, Schenkenzeller Straße 28, ich bin mir nicht ganz sicher, die Straßennummerierung wurde mal geändert. Ich muss dem noch nachgehen. Wenn ich dann das gefunden habe, schreibe ich es mal in der Zeitung. Wir können weitermachen. Reichsbanner, das war ein Gautag in Brandenburg. In Brandenburg, also in Preußen, so sind sie aufgetreten. Einen entsprechenden Auftritt gab es auch in Mannheim und da habe ich dann eine Notizenzeitungsbericht dazu bekommen, wie das zuging, wenn die also aufgetreten sind. Paramilitärisch, ganz klar, ich habe es vorhin ja geschildert. Brausende Freiheitsrufe habe ich da gefunden, die sich immer wiederholten, grüßten die in strammer Marschordnung anrückenden Schufo-Leute. Überall, wo die schwarz-rot-goldenen Banner erschienen, las man Begeisterung aus den Blicken der nach vielen tausend zählenden Zuschauer. Ein wunderbares Bild der Disziplin und Kampfentschlossenheit gaben die Formationen. Das Reichsbanner wird sein Recht auf der Straße behaupten und in Demonstrationen zu zeigen wissen, dass den nationalsozialistischen Mordkolonnen ein unüberwindlicher Gegner entstanden ist. Also absolut kämpferische, fast kriegerische Sprache. Sie waren aber nicht ganz so militärisch, wie es aussieht. Zum Beispiel war der Trommelwirbel bewusst gedämpft. Sie haben auch auf militärische Kommandos verzichtet, sind auch nicht im Gleichschritt marschiert, sondern haben das ziviler also angehen lassen. Aber trotzdem, und damit musste man sich auseinandersetzen, Auftritte solcher Formationen, von links die Rotfrontkämpfer, genauso im Auftreten von rechts der Stahlhelm, die SA, eben von nationalsozialistischer Seite und wehe, wenn die sich begegnet sind unterwegs, um ein paar Tote, mehr oder weniger, ging es da dann gar nicht mehr, oder Schwerverletzte, da waren Schlägereien eben und Mord und Totschlag an der Tagesordnung, vor allem seit der Zeit 1931, 1932. Reichsbanner, In unserer Nachbarschaft sind in der Schillerstraße in Schramberg Carsten Kohlmann, der Stadtarchivar von Schramberg, hat mir dieses Bild zur Verfügung gestellt. Er hat ja das dortige Reichsbanner erforscht. Dazu kurz die Daten. Gründung im April 1925, etwa 60 Mitglieder und die sind jetzt uniformiert. Nicht? Da haben wir schön die Reichsbanner-Uniform, wir haben schwarze Hose oder dunkle Hose, dann diese graue Jacke, graugrüne Jacke und dann die Mütze mit einer schwarz-rot-goldenen Kokarde, Fahne. Sie haben da hier Musikchor, da sehen wir die Trommler, sind etwa 30 Mann hier, plus eben Spielchor, das werden dann so etwa 40, 50 Mann gewesen sein. Sie wollten uns Ihren Großvater zeigen.
So ungefähr in der Mitte.
Kommen Sie doch vor. Dahinter. Gut, also vielen Dank. Also mit anderen Worten, das Reichsbanner ist nicht ein für alle Mal vergessen. Nicht? Und deshalb nehme ich auch diese Veranstaltung. Es steckt eben bei uns irgendwo noch in den Familien mit drin. Dann, dieses Reichsbanner hatte eine eigene Zeitung, Illustrierte Republikanische Zeitung 1929. Ein Kollege aus Stuttgart hat mir da erst letztes Jahr dieses Bild geschickt von der Bannerweihe 1929 in Schildach. Und gut, ich weiß nicht, man sieht das wohl nicht so gut, wenn man schlechter scannt. Wir sind da auf der Eselsbrück, und da kommen sie, die Reichsbannerleute und im Vordergrund. Da haben wir die Festdamen, die weißen Kleider und die Lehnkriechterinnen, die hier dieses Banner, das sie hochtragen zur Turnhalle und zum Turnplatz, eben dort hoch befördern, dort hochtragen. Das ist also das Gepräge von 1929, Juli, Reichsbanner, eben die Bannerweihe mit dieser Beteiligung von diesen vielen auswärtigen Reichsbanner. Ortsgruppen, wie gesagt, Baden-Baden, Villingen, Breisach, die konnte ich namhaft machen. Nächstes Bild. Und da sind wir jetzt nochmal bei der Familie Fieser. Ich war damals, wie ich das alles ausgearbeitet habe, unterwegs und habe gefragt, ob es vielleicht noch Fotos gibt. Und ich wurde dann fündig am Schildacher Baumgarten bei ihrem Mann Fieser. Schorsch, darf man einfach sagen, Georg Fieser. Er ist gestorben vor 2 Jahren, ja, und er hatte entweder bei sich oder bei euch daheim im Hinterstädtle Bilder gefunden, eben die relativ einmalig, eben wie das Banner und wie das Protokollbuch, so auch die Fotos nur einmal wohl in Schildach vorhanden waren von diesem Fest, von diesem zweitägigen Fest der Bannerweihe. Wir sind also hinten am Turnplatz, das sieht man, und hier am Rednerpult ist also der Kunze Müller von Freiburg. Kunze Müller war Direktor vom Rotte-Gymnasium, ein sehr engagierter Mann von Seiten der SPD. Ja, und man hat ihn 1933 deshalb, die Nazis haben ihn entlassen, ihn um seinen Direktorenposten damals gebracht, wegen seines Einsatzes eben in diesem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Ja, die Lehnrichterinnen, das wird ein Ortsvorsteher freuen, die also das Bild hier farbig gemacht haben, hier also dann die beteiligten, auch uniformierten Reichsbannerleute, die also dieser Rede von Kunze Müller gelauscht haben. Nächstes Bild, da haben wir eins übersprungen. Nochmal vor, das da. Das ist genauso auf dem Turnplatz, also auch das stammt von Fieser Schorsch, oder ist er jetzt, das Fieser, Fähnrich, er hat das Banner getragen, er hat geschworen, es eben zu respektieren. Das ist er. Annelies? Ja, das ist er, wobei also alle anderen drumherum konnte ich jetzt auch nicht identifizieren, da haben wir wohl einfach den Zeitpunkt verpasst, da noch andere bekannte Schildacher zu finden. Aber ich glaube, er ist, so steht er da. So, nächstes Bild. Und da ebenfalls aus dem Hause Fieser dann noch zwei Fotos von einer Wanderung, die sie 1930 gemacht haben. Und es ist so schön, da will ich einfach nochmal vorlesen, was im Protokoll der Protokollant geschrieben hat. Ich zitiere: Am Sonntag, den 1. Juni 1930, machte das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold einen Ausflug nach Eichhalten. Morgens 5:45 ging es vom Marktplatz die Steig hinauf, begünstigt vom schönen Wetter. Kriegt man heute noch zur Wanderung 5:45 die Leute auf dem Marktplatz? Alles war in guter Stimmung. Also alles Originalton Fritz Fieser. Als wir oben ankamen, wurde Aufstellung genommen, um von uns ein schönes Bildchen zu machen. Es passt Bild und Text jetzt zusammen. Bitte recht freundlich, fertig, Dankeschön. Und dann ging es weiter dem Zollhaus und Eichhalten zu. Für Marschmusik sorgten die Kameraden Christoph Wolber und Karl Hartmann. Kurz vor 8 Uhr wurde Eichhalten erreicht. 2 Stunden, Marktplatz Eichhalten, ja. Wo wir im Engel Einkehr machten. Erste Einkehr. Gut gegessen und getrunken zogen wir nach einer starken Stunde ab zur Eichhalter Mühle. Auf halbem Weg wurden wir wieder abgeknipst an einer schönen romantischen Stelle. Dann wurde der Weg fortgesetzt der Mühle zu, wo wir uns wieder bei Bier und Wein wohlfühlten. Zweite Einkehr. Dort gab es für unsere Jugend Wurstschnappen und Hindernisspringen. Die Jugend ist ja schön im Bild. Nach guter Erfrischung machten wir uns wieder auf die Beine den Erdlinsbach hinaus nach dem Welschdorf, wo wir bei Matthias Haas noch einen Schoppen getrunken haben. Dritte Einkehr, bis uns die Bahn um 1 Uhr mittags wieder nach Schildach brachte, mit, wo man sich trennte mit dem Bewusstsein, einen schönen Tag im Kreise seiner Kameraden und Angehörige verlebt zu haben. Und da sind jetzt einige doch bekannt. Der Fieser Schorsch hat sie mir noch identifiziert. Also der Fritz Höhn, auf den eben diese Schilder auf Reichsbanner zurückgeht. Also der Wilhelm Bösch, der erste Vorsitzende. Der hier, das ist der Christoph Wolber. Und der hier mit der Mütze, Annelies, ist der Mitzeiler. Dein Vater ist ja immer mit der Mütze umgelaufen, nicht? Es gibt noch andere Namen. Ihr Mann ist entweder der hier oder der. Ach, ja, da. Das ist auch der Fieser Schorsch in Kinderjahren. Die anderen Kinder, er hat es mal aufgeschrieben, ich habe es nicht mitgebracht. Da könnte man jetzt über jeden Einzelnen nochmal reden. Wer da besonders Interesse hat, da kann man sich ja dann mal individuell treffen, um diese alten Schildacher hier nochmal rauszukriegen. Also, fertig, schön, danke, geknipst und nochmal geknipst. Das ist leider etwas unscharf geworden. Da stehen Sie an der anderen Stelle. Also, ich habe das nochmal den Fritz Höhn. Und das ist jetzt Fritz Fieser. SPD, später Stadtrat, Abraham Aberle. Die habe ich jetzt nach Hause gekriegt. Das ist nochmal der Christoph Wolfer von Trostberg oben. Das ist nochmal der Bösch. Ne? So. Sehen Sie aus, wobei ich den Eindruck habe, dass die SPD da eigentlich mehr oder weniger unter sich war. Die SPD hat es getragen, die bürgerlichen Mitglieder vom Reichsbanner. Da habe ich jetzt keinen, auch nicht den Gottlieb Trautwein, eben gesehen. Bitte weiter. Und das nun ebenfalls Foto aus dem Hause Fieser, ein Festzug in der Schramberger Straße zu diesem Verfassungstag, 11. August, entweder 1930 oder 1931. Da hat das Schildacher Reichsbanner dafür gesorgt, eben dass Schildach als Gemeinde eben diesen Verfassungstag begangen hat. Man hat einen Umzug durch Städtli gemacht, da sind sie marschiert. Uniform hatten sie ja nicht, da hatten sie kein Geld dafür. Das ist nochmal der Christoph Schulbach und der Fahnenbegleiter, Lutz, der Johann Lutz muss das sein. Im Hintergrund dann Frau Wolfgang von Lutzfreuen, die damals getornt ist. Hier ist der lange Kieser, der später dann Prokurist bei Grohe war. Nicht? Andere habe ich jetzt nicht erkannt. So hat man sich dann präsentiert, der Fahnenbegleiter mit der Schärpe. Und schade, dass eben das Banner hier auf diesem Foto nicht mit drauf gegangen ist. Das Bild habe ich jetzt noch von Carsten Kohnmann aus Schramberg bekommen. Ich habe dieses Ereignis ja zwei, dreimal erwähnt. Einen großen Reichsbannerumzug, eine Reichsbannerdemonstration im März 1931. Die Schramberger freuen sich am Schiller, am Schützeneck. Schützeneck. Und da waren sie doch aus der ganzen Umgebung nach Schramberg gekommen. Ich habe gefunden, Parole, Republikaner heraus gegen den Faschismus. Und es waren dann die Reichsbanner, Ortsgruppen von Schramberg, Tuttlingen hat eine gehabt, Trossingen eine gehabt, Schwenningen, Deislingen, Rottweil, Schildach und auch das kleine Lauterbach war da vertreten. Und da hat das Reichsbanner eben damals in Schramberg diesen Eindruck hinterlassen, diesen Eindruck von Stärke und Geschlossenheit und Kampfbereitschaft. So haben sie sich nach außen eben auch gegeben und geben wollen. Nächstes Bild. Der Schildacher, wer ihn nicht kennt, wird sich vielleicht wundern, aber das ist Martin Fritz, späterer Bürgermeister Fritz und Marte, er hat diese Reichsbanneruniform dann sich beschafft. Ich habe sie vorhin erklärt, er war dann eben hier, bei Schufo-Ausbildung hat er mitgemacht, war dann Saalschutzführer, hat da auch etliche Schlägereien natürlich gehabt mit Nazis, wurde dann auch 1933 mit Hausdurchsuchungen zwei, dreimal, wie er geschrieben hat, drangsaliert, war dann ab 1945 wieder kommunalpolitisch aktiv, SPD-Gemeinderat und wie vorhin gesagt, wurde er dann 1952 Bürgermeister von Schildach bis 1970. Ebenfalls wie Gottlieb Trautwein, denke ich, einer der wichtigen Schildacher des letzten Jahrhunderts. Von dieser politischen Seite, die unser Städtle damals doch wesentlich politisch mitbestimmt und auch er als Bürgermeister mitgeführt hat. Nächstes. Eiserne Front habe ich erwähnt. In den Unterlagen von Gottlieb Trautwein aus dem Hausmarktplatz 9 war auch diese Zeitung Deutschland erwache, das Symbol dieser eisernen Front, die drei nach unten gerichteten Pfeile, sozusagen das Anti-Hakenkreuz, das man sich da hat einfallen lassen, ein sehr starkes Symbol. Man hat dann auch als eiserne Front hat man damals Hakenkreuze mit diesen drei Pfeilen durchgestrichen, sollen zeigen diese Dreiheit der Kämpfer von SPD, der Gewerkschaften und des Reichsbanners gegen die drei Feinde, Faschismus, Monarchismus und Kommunismus, ein ganz starkes Zeichen und Symbol, wie man da nachlesen kann, das man sich damals hat einfallen lassen. Nächstes Bild, im Nachlass von Gottlieb Trautwein gefunden, an Gottlieb Trautwein, der Breiteilhaber Schildach, vor Beschädigungen nationalsozialistischer Wahlplakate bzw. Behinderung nationalsozialistischer Wahlpropaganda werden sie gewarnt. Die Warnung, die man im Briefkasten gefunden hat, SA, Sturmabteilung Schildach, Klammer auf, Geheimdienst, Klammer zu. nur das im Briefkasten findet. Ich denke, man ist nicht sehr amused, nicht? Das hat er aufgehoben, hat ebenfalls seinen Nachlass eben geborgen. Das als so ein kleiner Einblick in die Kampfmethoden, die damals wohl gang und im Gange waren, ja, gang und gäbe waren, wollte ich sagen. Nächstes Bild. Dann kommen wir zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass er dann nach den Märzwahlen diese Hakenkreuzfahne vom Stecklebrunnen heruntergeholt hat. Er hat es am Rathaus angerufen. Bürgermeister Groß war hilflos, aber er könnte auch nichts machen. Gottlieb hat gesagt, das ist eine Parteifahne, die hat er nichts verloren, wenn eine Deutschlandfahne. Außerdem hat er die natürlich dauernd vor Augen gehabt, von seinem Wohnzimmer in seinem Haus. Und als da nichts passiert ist, ist er einfach runter, hochgeklettert, hat die Fahne runtergeholt und das Rathaus hat inzwischen den Gendarm alarmiert gehabt. Der Gendarm hat die Fahne dann beschlagnahmt und hat den Gottlieb dann verwarnt. Und die Nazis haben dann, das Foto stammt aus dem Juli 1933, eben sie dann wieder hochgemacht. Schildach also jetzt ebenfalls ja, im Zeichen des Nationalsozialismus, im Zeichen des Hakenkreuzes. Ja, dann kommt der Auflösungsbeschluss. Sie sehen es schlecht, ich lese es vor. Schildach, also mit Reichsbannerbriefpapier an Bürgermeister an Schildach, 14. März 1933, Auflösungsbeschluss. Aufgrund der Ermächtigung der Generalversammlung vom 5. Februar, nach welchem der Ausschuss über alle Fragen, in denen schnell gehandelt werden muss, selbstständig vorgehen kann, hat derselbe Folgendes beschlossen, Doppelpunkt. Infolge der veränderten politischen Lage wird die Ortsgruppe aufgelöst. Als Datum für dieselbe gilt der 12. März 1933. Das Vereinsvermögen wird unter den Mitgliedern verteilt, das hat die 2,40 Mark für jeden, und zwar in gleicher Weise. Und dann eben der Satz, die Fahne wurde vernichtet, hochachtungsvoll im Auftrag Gottlieb Trautwein, Bürgermeister Groß zu den Akten der Bürgermeister, und da ruht das gute Stück im Stadtarchiv bis zum heutigen Tag. Die Fahne wurde vernichtet, das ist Fake, nicht? Er hat da einen vom Reichsbanner, den Andreas Brüstle, bei der Hand gehabt, der Gottlieb, der war Heizer bei Karlin, und dem hat er gesagt, also wer immer kommt und fragt, ich habe dir die Fahne gegeben und du hast die in das Loch geschmissen und die ist verbrennt, und der Andreas Brüstle hat es wohl auch der SA und der Polizei gegenüber gesagt. Vielleicht hat der Gottlieb ihm tatsächlich was gegeben, aber es war dann eben keine Fahne. Die Fahne, wie gesagt, war unter seinem Dach. 12. März 1933, Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Selbstauflösung, was folgt? Ja, wir sind auf dem Schlossberg. Schlossberg, das sind die Schildacher Nazis, SA, und da haben sie Fahnenverbrennung gemacht, die Fahnenverbrennung am 1. Mai 1933, darunter war eben die Fahnenstange von dem Banner, die haben sie ja gefunden gehabt, aber das Banner als solches eben nicht. Ich habe jetzt von denen, die da stehen, keinen einzigen bisher identifizieren können. Die sind das einfach zu lang her, das weiß niemand mehr, außer der Frau. Ja. Wenn junge Schildacher das hören, das sagt denen nichts, das ist Bärefriedel. Bärefriedel. Herr Müller, sind Sie auch junge Schildacher? Ich wollte sagen, Sie sind auch junge Schildacher. Ja. Also, stammt auch aus Ihrem Fotoalbum. Ne? Die war sehr befreundet mit eben gewissen NSDAP-Granden, um es mal so zu sagen. Aber nichts gegen die Fähr. War eine alte Frau, hatte schön Stackele gehabt, immer am Schleifkrieg gesessen und nicht geschwätzt. Also, das sind halt Fotos aus einer anderen Phase. Bitte, und das auch nicht ins Protokoll. Nicht. Nächstes Bild. Ja, und das ist dann sozusagen Schildach im Dritten Reich. Wir sind wieder an einem 1. Mai 1937, Kundgebung zum 1. Mai am Rednerpult. Der Ortsgruppenleiter, August Formfett, mit der Rede, das Rathaus geschmückt, maimäßig. Und seit 1933 hat die Ortsgruppe ja von dem Künstler Eduard Trautwein ein Hitlerbild eben in Besitz gehabt. Und das haben sie zu allen Kundgebungen da an der Rathausfassade aufgehängt. Porträt von Hitler. Und außerdem sind sie alle aufmarschiert, nicht die einzelnen Teilgruppen der NSDAP, da sind auch Mädchen dabei, die Bunddeutscher Mädchen, es ist HJ dabei, es ist SA dabei, die Schildmacher, sie stehen eben da mit erhobener Hand. Das ist dann sozusagen das, was kam, nachdem das Reichsbanner eben nicht mehr war, wie ich vorhin zitiert habe. Und da bin ich endgültig am Ende und Sie kriegen auch noch Ihren Bus. Vielen Dank.